Herzlich willkommen in der Sendereihe Standpunkt. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie am Fest der Heiligen Familie eingeschaltet haben bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Ganz herzlichen Dank an alle Ehrenamtlichen von Radio Maria in Italien, die eigens noch hingefahren sind, sodass wir jetzt eine ganz gute Verbindung, hoffe ich, haben zu Erzbischof Dr. Karl Josef Romer, den ich hier ganz herzlich begrüßen darf, mit dem ich jetzt in Rom verbunden bin. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Jutta.
Schön, dass Sie mit dabei sind heute, wenn wir über das Thema die Familie sprechen als Keimzelle der Gesellschaft. Sie selber sind bis vor einem Jahr Vizepräsident gewesen des päpstlichen Familienrates, ein Weltgremium, was sich mit Familienfragen aller Art befasst. Stammen selber aus der Schweiz, haben 37 Jahre in Brasilien gearbeitet, als Straßenarbeiter, wie es bezeichnet wurde, als Professor, als Missionar. Sie schauen auf ein bewegtes Leben zurück, stammen auch selber aus einer kinderreichen Familie. Und so dürfen wir gespannt sein, was Sie uns aus verschiedenen Perspektiven heute auch zu diesem Thema beitragen können und wie Sie uns auch die Perspektive für die Familie erhellen können und auch eine frohe Botschaft an alle Menschen weitergeben können. Familie, Keimzelle der Gesellschaft, so kann man es sogar im Lexikon der Politik nachlesen, fragt sich nur, wie lange noch. Denn im lauten Mediengetöse scheinen die Grundfeste der Familie schon lange angeschlagen, ausgehöhlt, abgebaut. Familie, eine Lebensform unter vielen, die es nicht weiter zu schützen gilt, so der gesellschaftliche Tenor vielerorts. Während gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften sich rechtlich der Familie gleichstellen wollen, auch das Recht einklagen, Kinder zu adoptieren, nehmen Patchwork-Familien und alle denkbaren Formen mit unverbindlichen Lebensabschnittspartnern zu. Und Kinder? Entweder sie werden angeschafft oder herbeigesehnt als krönendes i-Tüpfelchen der Selbstverwirklichungskarriere oder mühsam wieder wegorganisiert, wenn die Kinder es dann doch einfordern, den ganzen Rest zu opfern, nämlich Beziehung, Freizeit, Freundschaft, Unabhängigkeit. So formulierte es Corinne Maillère vergangenes Jahr in ihrem Bestseller 40 Gründe, keine Kinder zu bekommen. Ein Versuch, Frankreich mit einem albernen Pamphlet zu provozieren, wie die FAZ titelte. Und dennoch ein Bestseller, der auf offene Ohren stieß, wenn Maillère schreibt: Ich bin ans Haus gefesselt, muss Essen auftischen, jeden Tag um 7 Uhr aufstehen, dämliche Hausaufgaben abfragen und die Waschmaschine bedienen. Und all das für Gören, die mich für ihre Magd halten? Sie protestieren. Oder ist vielleicht doch ein Quäntchen Wahrheit dran, wie so oft? Denn wer Partnerschaft, Familie, Kinder ernst nimmt, dem bleibt es nicht erspart, sich für die anderen Familienmitglieder ganz einzusetzen und alles zu geben. Vielleicht auch nächtelang weinende Säuglinge herumzutragen, kranke Kinder zu pflegen, Tränen zu trösten, Wut zu bändigen, Mut zuzusprechen, garantiert ohne Feierabend. Aber wer das tut, wäre doch beinahe zum letzten Trottel der Nation gekürt worden, wenn da nicht ein paar Herren das Wort Herdprämie zum Unwort des Jahres 2007 ernannt hätten. Aber wo ist sie nur geblieben, die Würde der heiligen Familie? Über sie sprach Papst Johannes Paul II., meint nicht, dass ihr Bedeutenderes in eurem Leben tun könntet, als gute christliche Väter und Mütter zu sein. Die Zukunft der Menschheit und der Kirche hängt größtenteils von den Eltern und vom Familienleben ab, das sie in ihrem Heim entfalten. Die Familie ist das wahre Maß für die Größe einer Nation, so der Papst. Und das sind wahrhaft große Worte. Und ich denke, das macht auch irgendwie deutlich, wie doch da ein Graben klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, was heute in Familien einfach auch stattfindet. Herr Erzbischof Romer, Sie sind, wie gesagt, aus einer kinderreichen Familie. Sie waren 37 Jahre in Brasilien. Sie haben dort als Streetworker gearbeitet und Sie waren auch lange Zeit Vizepräsident des päpstlichen Familienrates bis letztes Jahr. Und Sie sagen selber, dass Sie von tiefen und reichen Erfahrungen zehren, Erlebnissen, die Sie aus Ihrer Familie auch selber gehabt haben. Was hat Sie denn eigentlich prädestiniert oder auch befähigt, für die Aufgabe als Vorsitzender des päpstlichen Familienrates tätig zu sein?
Auf Ihre Frage ist eine Antwort einerseits sehr, sehr leicht und spontan, aber ist auch sehr schwer. Sehr leicht und spontan, weil jeder Mensch, wenn er wirklich zu sich selber und zu seinem Leben steht, ist er selber das Geschenk einer Familie. Er hat das Erste und Tiefste in seiner eigenen Familie erlebt. Wenn er das nicht durchs Leben mitträgt, dann glaube ich, ist in seinem Leben ein Bruch, ein Abbruch geschehen. Aber die Antwort kann auch schwierig sein, weil man ja eigentlich einerseits die große Problematik von heute nicht so leicht durchleuchten kann und andererseits sich eben fragen muss, bin ich wirklich fähig, aber bin ich auch bereit, mich einzulassen auf die schweren Probleme, auf die Fragen, die Menschen bedrängen, die Familien bedrängen. Also ich glaube, ja, wir sind alle eigentlich dazu bestimmt, für die Familie zu kämpfen, aber es braucht viel Mühe und liebevolle Arbeit, um sich in das Thema einzuarbeiten.
Mhm. Sie haben ja lange Jahre, wie ich schon sagte, auch in Brasilien gearbeitet. Sie sind dorthin berufen worden. Sie haben ja dieses Jahr auch ein goldenes Priesterjubiläum gefeiert. Mittlerweile sind Sie 76 Jahre alt, also Sie blicken auch auf viele Erfahrungen zurück. In Brasilien hatten Sie verschiedene Aufgaben. Einerseits waren Sie Professor, andererseits waren Sie auch zuständig für die Priesterausbildung und haben dort auch als Professor gearbeitet. Andererseits waren Sie auf der Straße tätig und waren so ein Bindeglied zwischen Arm und Reich. Wenn Sie jetzt auf diese Zeit zurückblicken und auch versuchen, einfach den Unterschied zu markieren, was dort ganz anders ist an der Situation der Familien dort in Brasilien im Gegensatz zu, ja, ich denke mal, den Problemen, die Familien hier in Europa haben, doch in einem Land, das sehr gesättigt ist.
Ja, gewiss, die Erfahrung, die ich in Brasilien machte, ist sehr reich. Und ich möchte es kurz zusammenfassen, wenn Sie einige Andeutungen machen. Erstens ist das brasilianische Volk doch recht verschieden von dem Mitteleuropäer. Der Brasilianer ist ein sehr menschlicher, ein sehr herzlicher Typ. Man ist bei ihnen sofort willkommen. Gewiss, man muss dabei ja vorsichtig sein. Es gibt auch eine große Empfindlichkeit. Man muss die Eigenwerte dieses Volkes kennen und schätzen. Aber man ist schnell sehr liebevoll aufgenommen. Man hat auch schnell Einzug in die Familien, in viele Familien, und kann da auch von innen her wirklich sehen, wo die Menschen stehen, wo sie leiden. Und gewiss, Brasilien ist natürlich ein Land von einer Problematik. Denn während in Deutschland, auch in der Schweiz, in Frankreich, ist das Leben ziemlich organisiert und in Ordnung, sagen wir so, organisatorisch. In Brasilien sind wir natürlich in großem Rückstand. Das ist ein Vorteil. Es ist nicht alles schon einquadriert, in die genauen Formen geprägt. Der Mensch ist noch spontaner. Aber es ist ein Nachteil auch, die Gesellschaft hat zu wenig Stütze. Wenn ich daran denke, in riesigen Ausmaßen im Landesinnern, denken Sie sich mal, Brasilien ist vom Süden bis Norden 4.700 Kilometer. Und auch vom Osten nach Westen ist auch 4.500 Kilometer. Das ist ein unheimlich großes Land. Und wenn man da tausende von Kilometern im Landesinneren reisen kann, praktisch ohne sehr menschliche Organisationen zu finden, die Menschen sind sehr arm, sind zum Teil auch sehr vernachlässigt worden, sogar verlassen, dann sind natürlich die Probleme unheimlich groß. Oder zwei ganz konkrete Probleme. Es gibt heute noch große Gebiete, die im krassesten Sinn im Gegensatz stehen, zum Beispiel zu großen Zentren São Paulo, Rio de Janeiro und so weiter. In São Paulo, wo man Herzverpflanzungen macht, also die modernste Medizin betreibt, aber, oder auch Rio. Andererseits aber diese riesigen Landstriche, diese Inselgebiete im Landesinneren, Tausende, ja, Millionen von Quadratkilometern, wo das Volk nur sehr schwer oder nur selten oder überhaupt keinen Zugang zu einem Arzt findet. Ein Volk also, dem die grundsätzlichsten, primitivsten Hilfeleistungen von Seiten der Gesellschaft fehlen. Das andere Problem auch sofort, das immer auch abfährt, auf die Qualität der Familie natürlich, die Schule. In Brasilien, um etwas einfach zu sagen, ist das Schulgesetz ungefähr so wie in Deutschland. Ich habe es jetzt vereinfacht gesagt. Jede Familie ist verpflichtet, nach Gesetz die Kinder in die Schule zu schicken. Nur aber, wenn es oft 10 Kilometer oder 50 oder 200 Kilometer keine Schule gibt, dann wird auch niemand den Familien nachgehen, die Kinder nicht schicken. Noch schlimmer sogar, in den großen Städten wie Rio de Janeiro, wo ich gearbeitet habe, auch Salvador Bahia, heute mit 2 Millionen Einwohnern, wo nur in meiner Pfarrei, ich war dort Universitätsprofessor, aber am Samstag, Sonntag war ich Pfarrer in einer Elendspfarrei. Nur in meiner Elendspfarrei haben wir circa 1000 Kinder gezählt, die zur Schule gehen wollten. Aber auch in der Stadt Salvador kein Schulzimmer fanden, wo sie aufgenommen würden. Es gab zu wenig Schulen. Also im Gesetz heißt das wunderschön, man steht international gut da, man hat ähnliche Gesetze wie in Deutschland, aber die Wirklichkeit, dass natürlich an solchen Situationen die Familien zutiefst leiden, wenn der Vater einen Minimalverdienst hat, dass man auf 200 D-Mark, das heißt also heute, 100 bis noch etwas mehr, 150 Euro, jetzt an einigen Orten vielleicht schon 200 Euro Minimallohn, aber was soll er machen? Wenn er den Bus, also den Omnibus bezahlen muss, um die Kinder in die Schule zu schicken, wenn er überhaupt eine Schule findet, wo die Kinder runterkommen und so weiter. Oder aber er hat noch keinen freien Platz in der Schule, gefunden. Wohin soll er die Kinder schicken? Das sind entsetzliche Probleme. Kinder, die aber keine Schule haben, die sind verurteilt, zum Voraus verurteilt, im Leben die letzte Stelle einzunehmen. Nicht einmal als Hilfsarbeiter werden sie einmal eingestellt. Es hat ein großes Glück, wenn er irgendwo eine erbärmliche Anstellung bekommt, wo er dann vielleicht nicht einmal den gesetzlichen Minimallohn bekommt. Also das Elend zeugt Elend. Mhm. Und die Gesellschaft, der Staat ist zu wenig in der Lage, bei allem Großen, was der Staat schon getan hat, zu wenig in der Lage, wirklich das zu steuern. Deshalb hat ein Soziologe es etwas boshaft gesagt, ist aber nicht falsch. Die Reichen, wenigstens viele von ihnen, nicht alle, die Reichen sind zahlreiche geworden.
Das heißt, sie haben die ganze Bandbreite.
Verzeihen Sie, ich sage es falsch. Die Reichen sind noch reicher geworden. So ist es. Die Reichen sind noch reicher geworden und die Armen sind ärmer geworden und zahlreicher.
Sie haben die ganze Bandbreite miterlebt von Arm und Reich. Sie haben Sozialwerke aufgebaut für Obdachlose, für Mittellose. Sie waren auch direkt an der Straße tätig für diese Menschen, vor allem für die Kinder. Sie haben Projekte ins Leben gerufen, die eben diesen Straßenkindern auch eine religiöse, schulische, berufliche, medizinische Betreuung auch ermöglicht haben. Auch Krankendienst haben Sie geleistet in den Straßen der Favelas für AIDS-Kranke. Auf der anderen Seite in Ihrer Funktion und auch in Ihrer Position als Vizepräsident des päpstlichen Familienrates dann ja auch wieder den Dialog mit hohen Würdenträgern gehabt, mit Bischöfen, mit Professoren, Politikern, Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, eben auch zu Fragen von Abtreibung, von AIDS, von Scheidung, Homosexualität etc. Ja, ich denke, da haben wir einen großen Spannungsbogen und wir dürfen gespannt sein, wenn Sie uns jetzt einfach heute auch zum Fest der Heiligen Familie etwas über die Familie sagen wollen, Ihre Botschaft auch uns überbringen wollen. Herr Erzbischof Dr. Karl-Josef Rohmer, ich darf Sie jetzt um Ihre Worte bitten.
Ja, ich danke Ihnen. Sie werden verzeihen, ich bin in einer etwas schwierigen Lage. Ich habe heute eine Grippe gekriegt, aber ich versuche mit einer schönen Stimme zu sprechen, auch wenn es ein bisschen schwerfällt. Nun, das Thema Familie, sehen Sie, bei den großen Problemen, die Frau Anjuta angetönt hat, glaube ich, ist es notwendig, nicht einfach irgendetwas zu sagen, sondern zu versuchen, zuerst einmal etwas Grundsätzliches zu sehen, wo eigentlich die Angelpunkte der Problematik liegen. Ich möchte das nicht zu theoretisch machen, aber ich spreche von einem ganz entscheidenden Ausgangspunkt für dieses Gespräch. Nämlich, viele Leute reden auch, was will die Kirche schon sagen zur Ehe? Die Priester sind ehelos, was wollen die schon reden über Ehe und Familie? Und dann sagen sie weiter, was ist es, wenn der Papst von oben herab den Leuten den Glauben der Kirche aufzwingen will? Das ist ja Unrecht. Das ist ja gegen jedes menschliche Gesetz. Man soll allen Leuten die Freiheit lassen und nicht von oben herab allen Menschen den katholischen Glauben aufzuzwingen. Dagegen möchte ich jetzt etwas ganz Grundsätzliches festhalten. Sie haben viele von Ihnen vielleicht gemerkt, wie schon bei Papst Paul VI., dann vor allem beim Papst Johannes Paul II. Und jetzt beim großen Papst Benedikt XVI. Ein ganz anderer Ausgangspunkt gewählt ist und nicht der, den oberflächliche Menschen immer wieder der Kirche vorwerfen, dass sie von oben herab dozieren will. Es ist eben gerade nicht so. Nur kopflose Menschen können dies nachreden. Nämlich, schon Papst Paul VI., dann Johannes Paul II. Und jetzt der jetzige Papst, haben doch in sehr eindrücklicher Weise immer wieder gezeigt, dass die Lehre der Kirche über die Ehe und Familie nicht gleichsam von oben herab doziert wird, sondern ich denke zum Beispiel an die jahrelangen Mittwochkatechesen von Johannes Paul II., die auch in deutscher Sprache erschienen sind. Mit vollem Ernst wird da das wahrhaft Begeisternde an dem menschlichen Leben, an der Geschlechtlichkeit, an der Größe und Last der Ehe und der Familie ganz von der Natur her, dort wo jeder von uns steht, leidet und liebt, von dort her aufgezeigt. Nämlich von dem her, was alle Menschen, gleich welcher Nation, gleich welcher Region, was allen gemeinsam ist. Die Würde, die tiefste, die unverletzliche Würde trägt ja jeder Mensch schon bei seiner Geburt in sich. Hier liegt die unausweichliche, verpflichtende Grundlage. Niemand, weder brutale Diktaturen noch irgendwelche Religionen können und dürfen diese Grundlage des Menschseins verletzen, nämlich die Würde, der Mensch schon bei Geburt mit sich bringt. So ist ja Gott an Weihnachten auch nicht Mensch geworden, um alles Irdische, alles Weltliche und Menschliche zu verachten. So heißt denn die Weihnachtsbotschaft ganz entschieden so: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede. Frieden Menschen auf Erden, den Menschen, die guten Willen sind. Gott, Mensch geworden, hat wie ein Kind gelebt, wie ein junger Mensch gekämpft, hat als Mensch unter den Menschen gewirkt, gelitten, geliebt. Er hat dann damit bezeugt, dass das Menschsein in sich selber schon etwas Unerhörtes, etwas Erhabenes sein darf und sein muss. Es soll nicht so sein, dass der Mensch zuerst seine irdische Natur verrät, vergeudet, korrumpiert, in Schmutz und Sünde verludert, um dann ganz brav fromme Gebete zu lernen. Nein, der ganze Mensch, Mann und Frau, Kind und Greis, jeder, ist in seinem Menschsein zu erhabenem Berufen. Wenn wir dies ernst nehmen, so klingt uns die Botschaft umso erhabener, dass diese unsere menschliche Natur in jedem Einzelnen, aber auch in der Gemeinschaft, Freundschaft, Gruppe, das von Gott avisierte ist, berufen zu einer noch höheren Würde, in die Gemeinschaft mit Jesus Christus hinein. Gegen diesen Ansatzpunkt bei der Natur des Menschen, die uns verpflichtet, die auch der Religion als Pflicht aufgegeben ist, möchte ich kurz noch andeuten, falsche Ausgangspunkte, aus denen eben die Probleme heute entstanden sind. Das Schwerste liegt darin, dass der Mensch gleichsam trunken von der sicher begeisternden Fortschrittlichkeit der Technik das Tiefste und Wahrste an sich selber zu vergessen beginnt. Der Mensch ist ja nicht erst dann von königlicher Würde in Mitte der Schöpfung, wenn der Staat darüber befunden hat, dass jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, jeder gebeugte Kreis in sich etwas von Gottes anbetungswürdiger Größe trägt. Nein, der Mensch ist schon aus sich selbst, als bevor der Staat darüber befindet, offen für das Größere, so dass er nie voll sich selber wird, wenn er eben nicht über sich selbst hinauswächst. Dieses über sich selbst hinauswachsen, besteht ja nicht darin, dass der Mensch einfach in maßloser Gier immer mehr Besitz, immer mehr Vergnügen und Lust für sich beansprucht. Die reichsten Menschen sind gewiss nicht die Glücklichsten, sondern oft sind diese die unruhigen Menschen und die unsicheren Menschen, geängstigt sogar. Die sich im Vergnügen und wilder Sinneslust ertränken, sind letztlich leere, geistlose Schwächlinge. So ist es dem Menschen zutiefst eingeprägt, dass er nur Vollmensch sein kann, wenn er sich öffnet für das Größere, für das Wahre, für das Gute, für das wirklich Schöne. Nur dann ist der Mensch untrüglich wahr, gut und schön, wenn er sich für das Größere, das Ewige, als seine geheime innerste Bestimmung öffnet. Das ist das Naturgesetz, das allen staatlichen menschlichen Gesetzen vorangeht. Das ist das Naturgesetz, das in uns eingeschrieben ist. Es ist wohl die Tragik der modernen Gesellschaft. Ohne dieses in uns alle eingeschriebene Naturgesetz auskommen zu wollen. Folgen aus diesem falschen Ausgangspunkt, also das Naturgesetz zu verkennen, die Würde, die dem Menschen vor allen Gesetzen eingepflanzt ist, die Folgen sind verheerend. Ohne dieses Grundgesetz, das sich darin zusammenfassen lässt, das Gute tun musst du tun, das Böse musst du hassen und lassen, ist der Mensch jeder Art von Entwürdigung ausgeliefert. Nur ganz kurz angedeutet, eine erste Folge dieses Verneinen des Naturgesetzes, der innersten Würde des Menschen, ist die Versklavung an den Relativismus. Wenn es keine letzten großen Werte gibt, dann kann jeder nach seinem Dünken und Meinen sich selber die Gesetze regeln und auslegen. Aber er kann dann immer nur etwas ganz Relatives für sich beanspruchen. Jedem ist dann sein Relatives bedeutend. So wie dem Menschenfresser, verzeihen Sie den erschreckenden Vergleich, so wie dem Menschenfresser das Morden, das Verschlingen menschlichen Fleisches das Größte ist, so ist einem anderen das Vergnügen, die Droge, der Sex, die Macht oder der glänzende Erfolg das Entscheidende. Es ist aber immer das Relative. Und das Relative bringt kein bleibendes Glück, denn es ist kleiner als der Mensch selber. Eine zweite Folge, neben dem Relativismus, auch eine Form des Relativismus, ist der Feminismus. Der Feminismus hat zwar in vielen sehr wertvollen Formen große Verdienste. Er hat für die Frau volle Rechte und volle Würde verlangt. Doch dann kam die sündige Versuchung, das Wahrste, das Innerste der Frau in ihrer unvergleichlichen Berufung zu nur körperlicher, nicht nur zu bloß körperlicher, sondern auch zu geistlicher Mutterschaft zu leugnen. Und jedes nur irgendwie nützliche und verheißungsvolle Gut oder Scheingut zum Ziel der Frau zu machen. In dieser Absolutsetzung des Relativen gehen gewisse Frauenbewegungen so weit, dass sie das unleugbare, grundsätzliche am Frausein leugnen. Ja, vielleicht sogar, und das möchte ich mal so sagen, das Frausein im Innersten verachten, ja sogar hassen. Sie wollen fliehen vom Frausein selber. Es ist gut, dass Frauen in allen Bereichen entscheidende Funktionen haben. Es ist wichtig, dass die Frau voll ernst genommen werden muss und darf. Aber es ist verheerend, wenn die Frau aufhört, sich selbst zu sein und zu einer erkünstelten Fratze des Mannseins werden will. Das ist am Relativismus gewiss viel zerstörerischer als jener seit eh und je regierende Relativismus, nämlich der Relativismus der Moden, die bis zur Lächerlichkeit den neuen Generationen als ein Muss anonym aufgezwungenen Verhaltensweisen angeboten wird. Und hier kommt etwas ebenso Schweres, nämlich der Relativismus, der Feminismus, der radikale Feminismus und der Positivismus der Politik. Wenn es keine Grundwerte, keine wirklich verpflichtenden Naturgesetze gibt, dann gilt unter den Menschen nur mehr das, was die immer so schnell wechselnde Mehrheit allen in demokratischen Entscheidungen aufzwingt. Wenn es kein Naturgesetz gibt, wer soll dann entscheiden, ob die Brutalität des Nationalsozialismus recht oder unrecht ist? Beim Auslöschen von Millionen unschuldiger Wesen? Übrigens ist der Diktator Hitler ursprünglich mit demokratischer Mehrheit vom Volk, vom verführten Volk allerdings, gewählt worden. Also, wo sind die Normen? Der Mensch, der in sich, in seiner innersten Natur, nicht die Gottesstimme des Naturgesetzes anerkennt, gut und böse, droht entweder im Strudel der Unbeständigkeit allen Relativen zu unterzugehen oder aber von der Diktatur einer ziellos und wertentleerten Demokratie versklavt zu werden. Die Dutzenden von Millionen von Abtreibungen jedes Jahr, die ohne Aufschrei der demokratischen Mehrheit vor sich gehen, sind ein deutliches Zeugnis dafür, dass der Mensch ohne absolute Werte Sklave seiner selbst wird. Er wird zum Verbrecher am Mitmenschen und tut Schlimmeres, wenn auch mit verfeinerten Methoden, als es die Primitiven getan haben. Die unendlich vielen zerstörten Ehen, die im Namen einer zügellosen Geschlechtlichkeit betrogenen Familien, sind Beweis für die Hilflosigkeit des Menschen, der von seinem Gewissen, von der tiefen Wahrheit seiner Natur, von der Ordnung der Pflicht, bewussten Vernunft abgekommen ist. Nun aber zum Zweiten möchte ich jetzt etwas die christliche Botschaft von der Familie formulieren. Und dies natürlich auch als Antwort an die Fragen von heute. Auf dieser Basis der wahren Suche nach der Würde der Frau und des Mannes wird die unerhörte Botschaft über Ehe und Familie von Weihnachten doch verständlicher, wird zur Beglückung des inmitten der Welt leidenden, darbenden, kämpfenden Menschen. Die Familie, ein erster Punkt dieser positiven Darlegung, die Familie und jeder Mensch sind zu göttlicher Würde erhoben. Bei jeder menschlichen Empfängnis, beim vertrauenden Austausch der Liebe zwischen Mann und Frau wiederholt sich in gewisser Weise jenes Wort, das am Anfang der Geschichte steht, lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild und Gleichnis. Nach dem ersten Buche der Heiligen Schrift. Die wahre, ja göttlich dramatische Würde des Menschen versteht sich in der Verbindung dieses Wortes mit jenem anderen ebenso unerhörten Wort der Schrift, nämlich Gott, der den Menschen nach seinem Bild geschaffen hatte, wollte, dass der ewige Sohn Gottes eine Existenz nach dem Bild und Gleichnis des Menschen annehme. In jedem Kind, in jedem fruchtbaren Ehe wird diese doppelte göttliche Initiative wiederholt. Jeder Mensch darf Gottes Ebenbild sein, aber Gott will, dass Menschen es so ernst nehmen, dass er selber in Jesus Mensch wird. Je tiefer die zwischenmenschlichen Beziehungen Leib und Seele, ja das Menschsein im Tiefsten umgreifen, umso mehr wird diese menschliche Beziehung zum quasi sakramentalen Zeichen. Das heißt, einer wird für den anderen Bild Gottes, ja Bild des erlösenden Gottes. Menschliche Beziehungen, Menschliche Beziehung hat erlösende, heiligende Bedeutung. Und ein zweiter Aspekt dieser positiven Darlegung: Die Familie ist das menschlich höchste Abbild der göttlichen Gratuität. Gratuität vielleicht klingt für viele als ein Fremdwort. Es ist das gleiche Wort wie das in der Umgangssprache übliche gratis. Gratis, das man nicht bezahlen muss. Aber die Gratuität ist da so groß und schön, dass man gar nicht bezahlen kann. Gratuität ist die unberechenbare, die unentgeltliche Großherzigkeit eines Menschen. Letztlich die Großherzigkeit Gottes. Gleich zu Beginn nimmt uns die Bibel in dieses Geheimnis des Menschseins hinein. Es geht nicht nur um die philosophische Natur des Menschen, es geht um sein konkretes Geschick inmitten einer Welt. Das Abbild Gottes ist ja nicht als einsamer Alleingänger geschaffen, sondern gleich am Anfang steht das erhabene Wort. Und Gott schuf den Menschen als sein Abbild, schuf ihn als Mann und als Frau. Die Reziprozität, die Gegenseitigkeit unserer Menschen, diese Gegenseitigkeit wird in der geglückten Familie in höchster, tiefster Weise erlebt. Der Mensch ist ja nicht wie Pflanzen und Tiere, je nach seiner Art geschaffen, wie die Bibel sagt, sondern der Mensch ist laut Bibel nach einem ihm als Geschöpf fremden Bilde, nach dem Bilde des Schöpfer Gottes gemacht. So ist die Gegenseitigkeit, die Hinneigung zum Anderen, also tiefste göttliche Bestimmung dem Menschen eingepflanzt. Der Mensch, der dem Anderen nicht zum Gottesbild wird, hat seine innerste Selbstbestimmung verpasst. Wir können nur Gottesbild sein, wie Gott drei Personen ist, wie wenn wir einander zur Gnade werben. Jede zwischenmenschliche Beziehung, in radikalster Weise die Beziehung von Mann und Frau, muss eine doppelte Bestimmung erfüllen. Einerseits muss jedem anderen Bild und Ausdruck Gottes sein. Denken Sie nicht, das sei zu schwer. Es ist schwer, aber es ist wunderbar. Und andererseits muss jedem anderen Hilfe, Anregung, Erfüllung für das Wachsen auf Gott hin werden. So wird der Mensch dem Menschen zum unberechenbaren, absoluten Geschenk. In der Familie ist dafür eine Grunderfahrung gegeben. Diese Gratuität der geschenkten freien Liebe misst sich eben nicht an den Verdiensten des Anderen, sondern diese Gratuität, diese geschenkte Liebe misst sich grundsätzlich, radikal, ursprünglich an meiner eigenen Großherzigkeit, aus der heraus ich die anderen verehre und beglücken will. Auf drei Ebenen wird dies in unvergleichlicher Dichte und Schönheit in der Familie erlebt. In der Gratuität, die Großherzigkeit der Liebe zwischen Mann und Frau, die sie auf das göttliche Geheimnis des neuen Lebens verpflichten, schenkt jeder dem anderen die Gabe seiner Selbsterfüllung. In Worten, Gästen, in Haltungen gibt jedem anderen sein volles Sein, so zum Beispiel in der heiligen Familie. Erhält Maria in gewissem Sinne eben alles von Josef, der Beschützer ihres Namens, ihrer Ehre als Frau ist. Ebenso erhält Josef alles von Maria in der Gewissheit, dass er durch göttliche Absicht bestellt ist für die Verwirklichung des in Maria und Jesus wirkenden göttlichen Planes, sein ganzes Sein einsetzen zu können. Die dankbare Liebe von Maria, die übermenschliche Wertschätzung, die ihm von Maria zuteil wird, verleihen Josef die unerforschliche Gabe des innersten Friedens, der innersten Sicherheit, dieser Erfüllung der von Gott ihm anvertrauten Aufgabe. Er bekommt sich selber ganz von Maria. In einer normalen Ehe ist die körperliche Liebe, die sich in der heiligen Familie nicht ehelich ausdrückte, ist die körperliche Liebe in der normalen Familie Symbol der gesamtmenschlichen Liebe, die unwiderruflich die zwei Liebenden verbindet, jener Liebe, die von Gott kommt und die zu Gott führt. Jeder ist sich selbst in dem Maße, als er sich vom anderen gekannt, anerkannt, geliebt, verehrt, weiß. Die ursprüngliche Entdeckung des Kindes ist jene Mutter- und Vaterliebe, die sich über die Wiege neigt und im Glück erfüllten Kinder das erste Lächeln weckt. Und die Eltern, Vater und Mutter, schenken dem Kind jede Form ihrer Güter, weil davon weit davon entfernt, das Kind verwöhnen, verhätscheln zu wollen. Aber sie ermöglichen mit ihrer Güte, sie ermöglichen das Aufblühen einer neuen Ewigkeit in ihren Kindern. Einer Ewigkeit, die aus Gott Anfang nahm, eine Ewigkeit aber, die durch das Fleisch von Vater und Mutter und durch ihre treue Liebe aus Gott entstanden ist. Das Kind wird mit stummem Staunen erahnen, dass niemand so nahe wie Vater und Mutter ihm das erste Bild Gottes für sein Leben und seine Ewigkeit sind. Aber zugleich erhalten sie vom Kinde das unaussprechbare Glück des Mutter- und Vaterseins, das eben nur das Kind seinen Eltern geben kann, das Vatersein, das Muttersein. Dies ist das höchste Wagnis der Ehe und der Familie. Dies ist das vornehmste und sterbliche Gut, das die Eltern ihrem Kinde geben. Und das Kind schon bald berufen sein wird, auch seinerseits seinen staunenden Eltern dieses Glück zu schenken, nämlich auch als Kind für die Eltern Kind, Bild Gottes sein zu wollen und sein zu dürfen. Ich kann vielleicht noch ganz kurz einige Punkte nennen, wo die Familie Gabe und Aufgabe für heute und für morgen sein muss. Vielleicht können wir nach dem Gespräch noch darauf zurückkommen. Also nur aus dieser vollmenschlichen und vollgöttlichen Schau, die ich jetzt ein bisschen aufzeigen wollte, können wir den heutigen Herausforderungen begegnen. Nur aus dieser Grundlegung, aus der menschlichen, dann aber aus dieser christlichen, göttlichen Grundlegung, die ich aufzeigte, können wir Antworten, gültige, starke, tragende Antworten geben. Also, es wäre hier auf die Frage natürlich zu antworten, dass eben nur auf der stabilen Ehe eine glückliche Familie entstehen kann. Und dass nur diese Familie, die auf einer glücklichen, stabilen Ehe beruht, würdige Keimzelle der Gesellschaft wird. Oder aber ein ganz großes Thema heute, das Geschlechtliche. Das Geschlechtliche, das eben zur Würde des Menschen, zur Würde vom Frauenmann gehört, verliert aber seine Kraft, ja, das Geschlechtliche verliert seine Schönheit, wenn es sich nicht in den vollen Dienst der geistigen Liebe an der Person stellt, wenn das Geschlechtliche nur zum Erlebnis eines wilden Bedürfnisses, eines Zwanges des Leibes wird. Und eben nicht hineingenommen wird in die größte Person, im Du und im Ich. Oder etwas sehr Schweres heute. Ich habe, bevor ich Priester wurde, gestaunt, wie der große Professor Rahner hier und da sagte, fast prophetisch. Ihr werdet sehen, in der Zukunft wird der Mensch, der moderne Mensch, viel mehr Schwierigkeiten haben, sich endgültig festzulegen für etwas Großes im Leben. Und heute stehen wir mit diesen Problemen drin. Junge Männer, junge Frauen sind immer erst mit fortgeschrittenem Alter bereit, sich zur Ehe zu entschließen. Oder aber, wie viele haben überhaupt nicht den Mut, ich sage das ja nicht als Anklage, ich sage das vorerst als Feststellung, ich möchte auch ein großes Verständnis für dieses Kämpfen und Suchen der Menschen haben. Also wie viele finden sich nicht dazu durch, das Endgültige sich zu übernehmen in der Ehe, für einen Mann oder für eine Frau sich endgültig zu entscheiden. Denn wenn einer eben meint, er könnte eine noch bessere Frau einmal finden oder einen noch besseren Mann, dann wird er letztlich in dieser Unentschlossenheit zugrunde gehen. Er muss den Mut haben, dem Relativen dieser Frau, dieses Mannes, denn wir sind alle vor Gott relativ, ist klar, aber in diesem Relativen das Höchste, das Absolute, das Göttliche anzuerkennen. Ja, ich kann im Relativen das Absolute für mich annehmen. Und so braucht es christlicher Mut in unverbrüchlichem Bunde mit Jesus, die Liebe mit einem einzigen Menschen zu feiern und zu leben. In Liebe, aber auch im Verzeihen. Oder ein anderes Thema, Familie und Ehe sind, hier spreche ich jetzt von der Politik, Familie und Ehe sind schändlich beschimpft durch neue Ideologien und durch eine Falschpolitik. Man hat es auch, jetzt heißt es das, überspitzt genannt, Bastardenpolitik, die im Namen einer vermeintlichen Nichtdiskriminierung die radikale Verunglimpfung, ja, und die Diskriminierung der Familie und der Ehe betreiben. Ist doch die Ehe, ist doch die Familie, gegründet auf der wahren, beständigen Ehe, die einzig würdige Voraussetzung für die Zukunft der Menschheit. Andere Verbindungen zwischen Mann und Frau, die nicht zum bleibenden Liebesbund der Treue und des Vertrauens geworden sind, können unmöglich dieser wahren Quelle des Lebens gleichgesetzt.
Die Familie, Keimzelle der Gesellschaft, das ist das Thema heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Zu Gast ist Erzbischof Dr. Karl Josef Roma aus Rom. Er war bis im vergangenen Jahr Vizepräsident des päpstlichen Familienrates, hat dieses Jahr sein goldenes Priesterjubiläum gefeiert und hat insgesamt 37 Jahre in Brasilien gearbeitet als Weihbischof, als Professor, zuständig für die Priesterausbildung und aber auch als Streetworker, wo er sich Kindern angenommen hat in den Favelas, damit sie auch eine Schulbildung und alles, was dazu gehört, haben können. Herr Erzbischof, vielen Dank erstmal für Ihre Worte zum Thema Familie als Keimzelle der Gesellschaft, Ihre Worte mit einem bleibenden Wert. Ich denke, das ist auch vor allem für Familien wichtig, sich auch immer wieder nach diesem bleibenden Wert auszustrecken, sich danach auch zu richten. Denn Sie haben ja auch gesagt, dass das wahrhaft Begeisternde am menschlichen Leben eben auch in seiner Geschlechtlichkeit besteht, in der Größe, auch in der Last der Ehe, der Familie ganz von Natur her, und darin sind, das ist auch allen Menschen eben gemeinsam, und das haben auch die vergangenen Päpste so wunderbar verstanden, herauszuheben, diese menschliche Natur, auch ihre Größe. Ja, und die Würde, das bringt ja auch die Weihnachtsbotschaft mit sich, die Würde des Menschen, verdeutlicht auch durch Christus in der Krippe. Der Mensch, der auch erst er selber werden kann, ganz und gar er selber, wenn er über sich hinaus wächst, wenn er sich eben auch für das Wahre, für das Gute, für das Schöne öffnet, wie Sie es gesagt haben. Und das eben ist auch das uns eingeschriebene Naturgesetz. Sie haben eben dann noch aufgezählt, was passieren kann, wenn die Menschen das eben nicht mehr tun, sich diesem Naturgesetz unterstellen, auch der Schöpfung letztendlich, wenn sie sich an den Relativismus, an den Feminismus oder auch den Positivismus versklaven. Das heißt, wenn eigentlich nur noch die sogenannte demokratische Mehrheit regiert, wenn es keine verpflichtenden Naturgesetze mehr gibt. Ja, ohne Werte wird der Mensch eben zum Sklaven seiner selbst, ja auch zum Verbrecher am Menschen. Und das haben Sie auch verdeutlicht am Beispiel der Abtreibung. Nun, da hinein kommt die christliche Botschaft von der Familie, der vertrauende Austausch der Liebe zwischen Mann und Frau, worin auch der Mensch eben dann Gottes Ebenbild wird, wie Sie gesagt haben. Und je tiefer diese zwischenmenschliche Beziehung ist, umso mehr wird sie auch zum sakramentalen Zeichen. Einer wird für den anderen zum Bild des erlösenden Gottes. Ja, menschliche Beziehung hat erlösende, heiligende Bedeutung. So wird der Mensch dem Menschen zum absoluten Geschenk. So Ihre Worte, Herr Erzbischof Roma. Und ich denke, das ist sehr schön, das ist sehr wichtig, sich auch das immer wieder bewusst zu machen, trotz der Niederungen des Alltags, trotz aller Probleme, die sich da auftun. Ja, scheint, das könne die Familie nicht untergehen, denn die Sehnsucht nach Familiensinn, auch nach heiliger Familie, nach Familienglück, die scheint allen Menschen, egal was sie praktizieren, woran sie glauben, doch irgendwie eingeschrieben zu sein. Und der Exeget Klaus Berger, der emeritierte Exeget aus Heidelberg, der hat gefragt oder hat festgestellt, dass oder fragt sich, ob das Christentum durch eine Art Familienreligion beerbt wird. Also ob es bloß noch die Erinnerung gibt, aber ob der Himmel sozusagen ausgeschaltet wird, also die bloße Erinnerung, also eine Art Familienreligion. Sehen Sie das auch so, Herr Erzbischof?
Die Frage ist gewiss berechtigt. Sie ist möglich, ja. Ich meine aber, das wäre ja ein Stillstand. Denn die Familie, ja, die steht in der Mitte. Es ist die Keimzelle der Gesellschaft. Es steht im Zentralen. Ich selber bin die Frucht einer Familie. Ich selber arbeite mit Liebe für so viele Familien. Aber die Religion kann nicht abwandern, einfach auf die Ebene des Nützlichen. Das heißt, eines gewissen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, weiß ich nicht, eines gewissen Wohlstands der Familie und dass da es da allen recht und gut geht. In dem Sinn sicher nicht, denn auch in der Familie müssen ja die tiefsten, schönsten geistigen Werte aufbrechen, aufflühen. Darf ich das von mir jetzt sagen? Als ich, obwohl meine Eltern nicht so viel Geld hatten, mich studieren zu lassen, in mir doch jahrelang den Plan hegte, ich möchte Missionar und ich möchte Priester werden. Ich hatte keine Ahnung wie, ich war noch ein Knabe, aber ich habe das gepflegt in mir lange Zeit. Also ist ja mir ein Ideal gewachsen in der Stille, allmählich hat meine Mutter zwar gemerkt. Aber immerhin, ich glaube, das kann man nicht einfach jetzt hineinrechnen in die Maßstäbe der Familie, sondern in der Familie selber müssen ja größere Dinge aufbrechen, die wiederum nur möglich sind aus der Größe der Religion als gesamte Botschaft.
Ja, eine Hörerin hat sich jetzt gemeldet, sie ist aus Belgien zugeschaltet, ich darf Sie begrüßen.
Ja, guten Abend.
Hallo? Ja, wie hören Sie?
Monsignor, ich muss erfahren, also man sieht seine Kinder religiös, auch sehr gut religiös, sie heiraten Kölsch und nach ein paar Jahren werden sie richtig, also wie soll man ihnen das zu verstehen? Sie sind einverstanden jetzt auf einmal mit der Homosexualität, mit allem, alles ist Quatsch, was die Eltern jetzt sagen. Und das ist einfach so schön, haben sie alles gesagt, wie soll man heutzutage noch die Jugend nochmal zurückbekommen mit anderen Gedanken? Es ist schlimm, wissen Sie.
Ja, sehr verehrte.
Es war schwer, was Sie da sagten. Ja. Es war schwer. Man versteht das alles. Diejenigen, ich habe es verstanden natürlich, ich bin noch eine religiöse Gesellschaft. Man hängt das bei, Bibel und alles und Gebete. Aber viele Leute verstehen das überhaupt nicht mehr. Und wie soll man seine Kinder also so etwas lernen, so etwas sagen?
Ich glaube, Sie haben damit etwas sehr Richtiges angesprochen. Und ich möchte vor allem sagen, ich möchte sehr Verständnis haben für die Not, die aus Ihren Worten spricht. Ich muss aber dazu etwas sagen, es ist wahr, dass sehr oft, wie Jesus selber sagt, es wird das Wort Gottes ausgeworfen, also ausgestreut in der Saat, und vieles fällt dann unter die Dornen und erstickt. Vieles fällt auf schlechtem Boden. Oder es blüht zuerst auf und dann geht es zugrunde, sagt Jesus. Jesus ist ja sehr realistisch. Und ich glaube, in dem Sinn schon erlaubt Jesus nicht, dass wir zu schnell verzagen. Wir müssen die Not sehen. Aber ich möchte jetzt positiv dazu zwei Dinge sagen. Erstens, was Sie ja selber wohl angetönt haben, ich glaube, Sie machen das auch in Ihrem Leben. Sehen Sie, was heißt eigentlich erziehen? Also dann natürlich auch religiös erziehen. Es ist, ich meine, es müssen ja immer wenigstens drei Dinge dabei sein. Nämlich, man muss klar reden mit den Kindern. Die Kinder müssen sehen, dass Vater und Mutter eine klare Sicht haben und dass sie nicht etwas reden, das Gegenteil tun. Also damit das Zweite, was man tun muss, Erziehung, das Beispiel. Aber das Beispiel natürlich nicht oberflächlich, sondern aus dem tiefsten innersten Leben heraus. Wie ich als Kind schon erlebt, auch wieder junger Bursche noch, meine Mutter war unfähig, eine Lüge zu sagen. Auch wenn sie einen Nachteil tragen musste. Aber eine Lüge zu reden, da war meine Mutter nicht fähig. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Gut, kleines Beispiel. Aber das Dritte, also Sie müssen die Kinder lehren über das Wahre, über das Schöne, das Schöne. Dann ist das Beispiel. Und das Dritte, das Beispiel hat nur letztlich einen Sinn, wenn die Kinder auch sehen, dass Vater und Mutter oft und oft vor Gott niederknien. Ich habe das in einem Bild gesagt. Also, das ist wenig einfach zu sagen, der liebe Gott richtet euch und so weiter. Wenn die Kinder nie sehen, mit wie viel Ernst ein Vater sich auf seine Beicht, auf die heilige Kommunion vorbereitet und mit wie viel Freude die Eltern daraus Kraft nehmen, selber die Religion zu tätigen. Also das ist mal das eine. Das zweite, was ich sagen wollte, es ist eben noch ein ganz anderes Problem da. Sie haben recht, die Umwelt ist grauenhaft. Und sehen Sie, in der vergangenen Welt, wenn es jetzt zur Zeit unserer Urgroßväter, da hat die Familie großes Gewicht gehabt. Warum? Die Umwelt hatte nicht all diese Mittel von heute, Television, Radio, Television, Zeitschriften und so weiter, Internet, wo das Kind, der Jugendliche, der Mann einfach bombardiert wird. Er muss das annehmen. Er kann ja nicht zweifeln, dass das Internet wenigstens elektronisch funktioniert, das ja. Und da kommt jetzt der Trugschluss, also funktioniert es auch logisch, also funktioniert es auch moralisch. Also, und das ist der fürchterliche Unsinn dabei. Und sehen Sie, da kommt jetzt das andere dazu. Die Familie braucht dringend Hilfe. Und zwar, ich kann jetzt nur zwei Punkte aufweisen. Es ist nach dem Konzil etwas geschehen. Ich habe immer fürs Konzil gekämpft, auch nachher. Aber es ist etwas geschehen in vielen Orten in der Kirche. Und das, meine ich, war unglücklich. Auch in Zentraleuropa. Ja, nämlich, man hatte früher katholische Jugendvereine. Und man hat viele dieser Vereine aufgegeben. Und man hat alles entweder ökumenisch oder einfach allgemein freigestaltet. Tanzverein, Theaterverein und so weiter. Das ist alles gut. Aber der junge Mensch sollte eben nach der Familie, außer der Familie, nochmals bei seinesgleichen, Jugendlichen, die ihm selber zum Vorbild werden, Jugendlichen, die bereits Prüfungen bestanden haben, Jugendlichen, die fürs Gleiche kämpfen, an denen erleben, dass nicht bloß die Mutter es immer wieder sagen muss, der Vater immer wieder sagen muss, sondern dass diese jungen Menschen selber ihm zum Vorbild werden. Und da, glaube ich, hat die Kirche vielerorts
unsere Söhne waren ja die waren Präsidenten des Guten und alles.
Ja.
Die haben sich groß gegeben für das alles. Richtig katholisch, schön geheiratet, sauber und alles in der Kirche, alles prima. Und auf einmal ein Studium gemacht.
Ja.
Und jetzt und sogar Priester um sie herum sprechen, egal was, egal wie, gegen den Papst und alles. Und das nehmen die alles mit.
Also Menschen, auch Priester, die auch gegen den Papst reden, sagen
ja,
Sie?
Ja, sicher.
Ja, okay, sehen Sie, hier diese Verwirrung ist eben nicht bloß eine Familie. Wir müssen ganz ruhig sagen, ohne jetzt dabei den Mut zu verlieren, die Krise ist groß geworden.
Ja, ja.
Das muss aber nicht entmutigen. Die Krise ist sehr groß. Das braucht jetzt wirklich Menschen, Frauen und Männer, die den Mut haben, die Welt neu aufzubauen. Es wird möglich sein. Ja. Es ist schwer. Es wird möglich sein. Sehen Sie, es gibt Priester, die den Mut verloren haben oder den Mut wieder nur beim Relativen finden und selber nicht mehr das Große erkennen. Aber ich möchte jetzt etwas sagen. Es gibt in den Ländern, wo es am härtesten geschehen ist, auch Belgien, auch Deutschland, auch Schweiz und so weiter und so weiter, wo jetzt eine noch kleine Zahl junge Priester da sind, die in der großen Mehrheit wieder ganz klar zum Glauben stehen.
Oh,
und auch zur Kirche.
Dio ja. Gracias, ja. Alleluia.
Ja, vous avez raison. Ja, Sie haben recht, ja.
Monsignor, schön. Vielen herzlichen Dank.
Ja, haben mich gefreut. Ja,
ja, ich habe mich auch gefreut. Aber ich bin ein bisschen, ja, der Courage, der geht ein bisschen zurück, mein Courage. Das
ja,
ist
ja.
Mein Mut.
Der Mut kann natürlich manchmal auch sinken. Ja. Dennoch, wir wollen ja. Ihren Mut auch weiterhin
aufgreifen. Und ich selber sage immer zu den Menschen, wenn wir beten, müssen wir noch mehr beten, müssen den Mut nicht verlieren. Und ich selber verliere ihn. Aber eure Sache ist sehr schön da, Gott sei Dank, dass man das hat jetzt.
Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Frage. Und vielleicht auch nochmal einen Ausblick auch auf die Weihnachtsbotschaft, die wir jedes Jahr wieder empfangen, weil sie vielleicht auch wieder ein Stück Anfang sein kann. Ich hatte vorhin schon einmal den Exegeten Klaus Berge, den Emeritierten aus Heidelberg, zitiert. Und er sagt auch zur Auslegung des heutigen Festes der Heiligen Familie, da sagt er, der Glaube an den Schöpfer und Gottes Selbstdarstellung als neu geborenes Kind, ja, dieses Kind ist eben, dieses Wort ist ein Neugeborenes, ja. So wie Gott als Neugeborenes zu uns kommt, ist auch das Wort Gottes ein Neugeborenes. Der Inhalt dieser Predigt ist eben, ja, dass Gott quicklebendiges Wort ist, ein munteres, ein schreiendes, ein liebebedürftiges Kind. Und er ist der Anfang, er ist immer wieder der Anfang. Und ich denke, das macht auch Mut, weil wir oft vielleicht auch ein so idyllisches Bild von der Heiligen Familie haben. Aber auch da gab es eben dieses ganz quicklebendige, auch das, was ein Säugling eben auch normalerweise tut und die Bedürftigkeit, die er hat. Die Frage ist vielleicht, wie denn nun die Heilige Familie mit jeder heutigen Familie ja in den Nöten, in den Auseinandersetzungen, im geistigen und ideellen Kulturschwund, in der Familien heute oft stehen oder auch in einer ja narzisstischen, lebensvernichtenden Ideologie, gegen die Familien heute kämpfen müssen. Wo gibt es denn da diesen Zusammenhang zwischen der Heiligen Familie und der heutigen Familie? Ist es so, dass der Weg vom Ursprung eigentlich nur der ist, diese Familie nachzuahmen, sie anzuschauen, sie anzubieten, wie Klaus Berger es am Ende dann auch resümiert?
Ich glaube, die Frage haben Sie an mich gestellt, ja?
Ja, natürlich, an Sie, Herr Erzbischof.
Ja, die Frage ist großartig, ist aber eine Provokation auch, ist selbstverständlich. Sie haben recht, wenn Sie... Wir leben in der großen Gefahr, gleichsam zu sagen, ja gut, das sind ja Heilige und wir bestaunen die, aber weiter haben die keinen großen Einfluss auf uns. Denn sie sind einfach zu groß, zu heilig. Vor allem die heilige Familie, die ist zu schön, zu heilig, die ist alles perfekt. Aber das ist eine oberflächliche Schau. Denn auch die heilige Familie hat Ängste ausgestanden. Wenn man sich das vorstellt, was es heißt, eine Mutter zum ersten Mal sie gebiert und sie weiß nicht, wo sie sich niederlegen kann. Sie weiß nicht, wo sie ein Dach findet. Welche Angst, welche Sorge, welche fast Verzweiflung, möchte ich sagen, jetzt beim heiligen Josef. Oder aber, das Kind ist kaum geboren und sie müssen fliehen. Fliehen in der Nacht. Und zwar vor den Mördern. Das klingt ganz modern, nicht wahr? Das ist fürchterlich. Also auch in dieser Familie gab es erschreckend Menschliches. Und das andere, schließlich in dieser heiligen Familie, schon früh wissen wir dann nichts mehr von Josef, der anscheinend sehr früh gestorben ist, aber Jesus bei all seiner Größe, bei seiner unvergleichlichen Größe, die Wunder, die er getan hat und so weiter, seine heilige Lehre, die Menschen haben an ihn geglaubt und die Menschen wurden verführt. Die Mehrheit wurde verführt. Sie haben geschrien, gedrängt durch die maßgebenden Personen, haben sie gerufen, kreuzige ihn. Und er wurde gekreuzigt. Also es ist auch in dieser Familie viel Schmerz. In dem Sinn also dürfen wir nicht die Heiligen, auch nicht die heilige Familie, nur als ganz schön und perfekt, als wunderbar ansehen, sondern eben menschlich. Sie haben auch menschliche Not, menschlichen Schmerz, menschliches Verzagen oder gespürt, nicht die Sünde, Maria nicht und Jesus nicht, die Sünde nicht, aber das Verzagen, das Schmerzen, das Weinen sogar, Jesus hat geweint und so weiter. Also sind Sie in dem Sinn, müssen wir also schon hier etwas öffnen, die heilige Familie ist nicht so eine Klausur, wo man gar nicht rein kann. Nein, nein, auch in unserer Familie ist heilige Familie. Denn sehen Sie, ich kenne viele Familien, auch heute in Brasilien, aber auch in Europa, auch in der Schweiz, auch in Deutschland. Und ich möchte diesen guten Familien sagen, haben Sie doch den Mut, Ihre Güte wieder aufzunehmen, wieder an sich zu glauben. Und noch etwas mehr, wie das schon der Papst gesagt hat, als häusliche Kirche zu leben, zu funktionieren. Das heißt nicht, man muss nur das Kyrie Eleison singen, das hat nichts damit zu tun. Aber Gott ist in der Mitte. Und wie schön ist es, wenn eine Mutter weiß, meine Söhne, die schon erwachsen sind, der eine ist schon ein Arzt, der andere ist ein Ingenieur, der andere, ich weiß nicht was. Und sie sehen in mir immer wieder Gottes Hand. Gottes Liebe, Gottes Erbarmen, Gottes Antlitz. Wie schön ist das? Und auch umgekehrt, wenn ein Mann, der so lange, ich habe eben jetzt diese Tage bei mir einen Besuch gehabt, ein Ehepaar, die sind bald 50 Jahre verheiratet, eines der ersten Ehepaare, das ich zusammengegeben habe als junger Priester, wie schön ist es zu sehen, wie sich sie lieben, wie die zwei sich heute noch verehren und lieben. Und auch deren Kinder, es sind mehrere, in sehr guter, ziemlich guter Stellung, auch in sehr guter Stellung zum Teil, und sind überzeugte Christen. Auch die kämpfen natürlich, erleben die Not und die Anfechtungen der Welt. Aber es ist auch so, wir müssen wieder bewusster sein. Wie Jesus gesagt hat, macht euch dieser Welt nicht gleich. Anders einerseits ganz in der Welt zu leben, ja, die Welt zu lieben und sie zu erlösen, aber nicht den Prinzipien der Welt uns gleich machen. Den Mut haben, also wie Sauerteig in der Welt zu leben.
Das prangern Sie ja auch an, dass unsere Zeit bis ins Knochenmark an Feigheit krankt. Man will eben nicht anders sein als die allgemeine Mode und der genussreiche und hedonistisch orientierte Lebensstil es eben vorschreiben. Genau, wie ich etwas von Ihnen auch gelesen habe. Aber vorerst lassen wir noch Herrn Heidges zu Wort kommen. Er hat sich aus Düsseldorf gemeldet. Grüß Gott, Herr Heidges.
Ja, grüß Gott, Herr Erzbischof. Ich wollte noch kurz zu Ihrem Themenbeitrag etwas sagen, was zunächst nur am Rande dazu etwas beiträgt. Wir erfahren heute, ich gehe mal davon aus, dass die Kirche in den Drangsalen dieser Zeit im Grunde genommen die einzige sittliche und moralische Kraft ist, die im Grunde genommen noch etwas weitergeben kann, wie in Zukunft vernünftig gelebt werden kann. Aber dann würde ich aber auch sagen, dass die Kirche zunächst mal ihre Glaubensinhalte, die sie weiterträgt, nicht in dieser Vielstimmigkeit weiterträgt. Ich habe diesmal zu Weihnachten in der Gemeinde, in der ich hingehe, da wird die Mutterschaft der Mutter Gottes empfangen durch den Heiligen Geist in der Form geleuchtet, dass man sagt, Jesus wurde durch Josef gezeugt und er hatte mehrere Geschwister. Und weiterhin wurde dazu auch noch die Stellungnahme gegeben, dass das Kreuzesopfer Christi keineswegs dazu von ihm angenommen wurde zur Vergebung der Sünden. Und er hat selbst die Frage beantwortet, die daraufhin automatisch nicht jeder stellen musste, warum er denn die Wandlungsworte betete, zur Vergebung unserer Schuld. Daraufhin antwortete er, das wäre nur liturgisch, doch müsste er das beten von der Kirche her. Er hat also hier die zentrale Glaubensfrage der Kirche absolut verneint. So, und wenn diese Kirche jetzt noch im Grunde genommen, ich denke mal, als einzige Trägerin der sittlichen Wahrheiten auftreten muss, dann muss sie doch in einer vollkommenen Geschlossenheit auftreten. Denn wer soll uns jetzt in dieser Zeit noch führen? Ihre Worte, Herr Erzbischof, die kann ich mir, habe ich mir wohl angehört. Und glauben Sie mir, Sie haben jeden Beifall von mir bekommen. Aber geben Sie mir doch bitte mal dazu auch eine Stellungnahme, wie ein Pastor das noch, der tut das in einer Arroganz vorsagen. Und glauben Sie mir, ich bin streng katholisch. Ich stelle mich vor die Kirche in allen Fragen. Dazu wäre ich froh, wenn Sie da noch eine Stellungnahme zu geben würden. Ich danke Ihnen.
Danke, Herr Heidges.
Sehr verehrter Herr aus Düsseldorf, ich danke für Ihre Frage. Ihre Frage bedrückt mich, aber es ist gut, dass Sie gestellt haben. Sehen Sie, es gibt, sagen wir es ganz einfach zuerst, ein schmerzliches Wort. Jesus hat das Unerhörte getan. Er hat in die Menschen Vertrauen gesetzt. Und es ist vielleicht ein böses Wort, das ein Philosoph sagte, das war vielleicht der Fehler von Jesus. Aber Sie verstehen, was ich meine. Jesus hat keine Fehler gemacht, aber er hat die Menschen vertrauen wollen. Das ist das Großartige, was die Kirche geleistet hat durch die Jahrhunderte, zwei Jahrtausende. So viele edle Priester, so viele Mönche, so viele Klosterfrauen, heilige Männer und Frauen, so viele Väter und Mütter und so weiter. Aber zu jeder Zeit gab es eben auch das andere, dass der Geist der Welt einbrach in die Kirche und dort schwache Menschen fand, die sich dann mit der Intelligenz der Welt, die gibt es zwar auch die Sünde ist was Intelligentes, mit der Intelligenz der Welt sich dann groß macht. Und sehen Sie, ich will jetzt diese theologischen Probleme, die angesprochen wurden, nicht einfach jetzt vereinfachen, aber ich möchte dazu jetzt Folgendes sagen. Diese Priester, die das tun, und es sind nicht nur die in Düsseldorf, es gibt vielerorts ähnliche Fälle, zum Glück sind es immer nur wenige, aber es gibt sie. Nämlich Priester, die einfach vielleicht selber irre geworden sind an der wahren Lehre, die selber vielleicht auch keine großartige Theologie bekommen haben, von den Professoren, die hoch bezahlt wurden in den staatlichen Universitäten und die mehr das Zweifeln gelernt, mehr das Zweifeln als das Glauben gelernt haben, darin ist ja nicht einfach alles falsch. Aber es ist entsetzlich, wenn man sieht, wie der heilige Acker Gottes von vielen Menschen nicht bearbeitet, sondern korrupt umgepflügt wird und nur das Schönste, das Gott gesät hat, vernichtet werden soll. Aber jetzt kurz, knapp und klar. Ich glaube, man sollte vorerst ein Verständnis haben für solche Priester, wie andere Menschen, die am Zweifeln sind oder die in Schwierigkeiten sind, oder die nur noch unterstützt werden von Menschen, die selber auch in der Krise sind, die selber auch unglücklich geworden sind in ihrem Glauben, die nichts mehr, erlaube ich das jetzt so sage, die nichts oder fast nichts mehr haben von dem strahlenden Glück der großen Märtyrer, die für diesen Glauben gestorben sind. Für diesen Glauben. Und zwar schon in der Urkirche. Und dann bis hinauf ins zweite Jahrtausend. Also Männer, auch Priester, die nichts mehr ausstrahlen von diesem Glück des wahren Glaubens. Die nur noch die Weisheit der Welt sich zu eigen machen, eingenommen haben. Aber einer Welt, die selber getäuscht ist und andere täuscht. Nämlich, wir können ja jetzt nicht ein theologisches Gespräch halten über all diese Fragen, nämlich, dass Maria Jungfrau war und Jungfrau geblieben ist, das ist so klar für die Urkirche, dass die Urkirche durch Jahrhunderte nie an Jesus gezweifelt hat. Oder aber, was sie über die Heilige Messe sagte, dass das Kreuzopfer nicht zur Sündenvergebung geschehen ist und so weiter, das ist eine so derartige Verletzung des Glaubens der Kirche. Und im Grunde, es ist eine Verletzung, ich möchte es doch so sagen, mit allem Respekt, brüderlichen Respekt vor diesen Priestern, es ist eine Verletzung des Antlitzes Jesu Christi. Am Kreuz hat er gerufen, Vater, verzeih. Und es war so unerhört, dieses Rufen Gottes, des Gottes Sohnes, so unerhört, dass der heidnische Hauptmann, nicht irgendein überzähliger Soldat, der heidnische Hauptmann aufschrie wahrhaftig, der ist der Gerechte. Der Gerechte ist Gott selber. Den kann man nur aus Gott verstehen. Also alle diese Grundwahrheiten des Evangeliums, die Auferstehung und so weiter, der Kreuzestod als Versöhnungstod und so weiter. Es gibt großartige Schriften darüber, ich kenne mehr die katholische Literatur natürlich, ich kenne auch einige evangelische Autoren, aber es wird so viel geschrieben, ich nenne nur einen deutschen großen Theologen, der vor kurzem gestorben ist, Schnackenburg, der noch am Schluss, vor dem Schluss seines Lebens, noch ein großes Buch geschrieben hat über Jesus Christus, über die Zusammenschau der Evangelien und so weiter. Vor all diesen ehrlichen Kämpfen, ehrlichen Studieren, sind solche Haltungen vom Priester eine unverständliche Anmaßung. Denn sie sprechen zu Laien, die zwar ebenso gescheit sind wie sie und viel tüchtiger sind in vielen Fächern als wir Priester. Aber sie sprechen zu diesen Laien, die eben nie so Theologie studiert haben wie wir und die dann scheinbar einfach annehmen müssen, was der Priester sagt. Zum Glück müssen sie es nicht annehmen, denn der Priester weiß genau, der Laie weiß genau, dass er ein reifer Laie sein muss und dass er das Recht hat, sich von diesem Priester zu entfernen, denn er glaubt nicht an diesen Priester, er glaubt an die Kirche. Er glaubt an die Gemeinschaft aller Bischöfe um den Papst. Das ist seit den Aposteln das Grundprinzip unserer Glaubenslehre. Und wer sich nicht daran hält, der ist bereits schon auf dem glitschigen, gefährlichen, absteigenden Weg. Und wohin er führt, das hat die Geschichte ja gezeigt.
Das zeigt natürlich auch die Geschichte, wenn es um die Situation der Familien geht, da schließt sich natürlich auch die Frage an, wie kann denn die Kirche, wie kann denn auch die Seelsorge Familien fördern, auch dass die Ehe wieder auch zu einer Würde, zur Würde eines Sakramentes mehr erhoben wird, auch wenn es um die Erziehung geht, wie können Eltern unterstützt werden, die ersten Zeugen des Evangeliums zu sein, wie kann auch eine echte Brautschaft wieder eine pastorale Aufgabe werden, eben im Sinne auch einer Vorbereitung auf die sakramentale Ehe. Das sind alles Fragen, die möchte ich natürlich auch gerne noch an Sie stellen. Ich stelle sie aber dennoch kurz zurück und frage noch an, ob Frau Dold noch in der Leitung ist. Bin ich mit ihr verbunden aus Staufen?
Ich bin noch da.
Sie sind noch da, dann darf ich Ihnen den Vorzug gewähren. Ihre Frage bitte.
Ja, es geht mir im Kopf darum, nachdem ich diesen wunderbaren Vortrag gehört habe, ich habe noch nie so eine klare Aussage über das Sakrament der Ehe und Familie gehört. Aber in meinem Kopf, wir haben eine große Familie, gehen die beiden Worte um, das Wort Selbstverwirklichung und Beliebigkeit. Es kam ein Einbruch und dieser Einbruch ging bis hinein in die Kirchen. Die Selbstverwirklichung und die Beliebigkeit. Jeder Mensch konnte tun und lassen, wie er wollte. Nach seiner Fasson konnte er seine Geschlechtlichkeit, seine Religion und alles leben. Was meinen Sie dazu, Herr Bischof?
Ja, ich danke für die Frage. Sehen Sie, ich habe im Grunde natürlich bei meinem Vortrag schon ein bisschen angedeutet, wohin die Antwort schon angedeutet. Nämlich, nehmen Sie mal die Selbstverwirklichung. Natürlich, Selbstverwirklichung, das ist ein großartiges Wort. Der Mensch muss sich verwirklichen. Er muss ja nicht bloß an anderen herumarbeiten. Er muss auch sein eigenes Selbst verwirklichen. Wir haben diesen Auftrag, unser Leben zu übernehmen. Aber das Wort ist, wie so viele andere Worte, missbraucht worden in einem Doppelsinne. Also Selbstverwirklichung wird dann im Munde vieler Menschen etwas ganz anderes. Nämlich jeder Mensch ist eine Insel. Er ist ein einsamer, abgeschlossener Mensch und er kann in dieser einsamen Selbstverwirklichung ohne Beziehung zur Gemeinschaft, ohne Beziehung zu großen kulturellen, historischen, religiösen Werten, er kann sein Glück suchen, wie im Egoismus, in einer geradezu erschreckenden Einsamkeit, auf die er zwar am Anfang nicht spürt, weil er immer noch bewundert wird und applaudiert wird von vielen Mitmenschen, aber er wird bald seine Einsamkeit spüren, wenn auch andere, die ihm heute noch zurufen, auch einsam geworden sind und selbst verzweifeln an dieser Selbstverwirklichung, die im Grunde eben nichts verwirklicht als ein paar schöne Wünsche, ein paar persönliche Ideale, die sind nicht alle schlecht, wo die Selbstverwirklichung eben nicht mehr aufbricht. So, mit Verantwortung. Ich bin für die Selbstverwirklichung, wenn sie voll offen ist, für die Mitverantwortung, für die Mitmenschen. Und diese Mitverantwortung natürlich offen steht für das, was ich gesagt habe, das Höchste, das Letzte, dass das nur Naturgesetz in uns eingeschrieben hat. Es gibt etwas, das schon das kleine Kind erkennt und es ruft vielleicht unter Tränen aus, das sind böse Menschen. Das Böse, das gibt es. Es gibt in uns etwas, das es weiß, dass nicht alles, was ich zwar tun könnte, ich auch tun darf, weil das entweder andere verletzt oder meine eigene Würde zu Schanden macht. Dass also die Selbstverwirklichung, die nicht offen ist für das Gute, das absolut Gute, das Wahre, das Schöne in diesem absoluten Sinne, das kann dann ebenso zur Selbstverwirklichung werden, wie ein Egoist das macht oder wie das Nationalsozialismus machte, nämlich die kollektive Selbstverwirklichung unter einem ideologischen Prinzip des nationalen Absoluten und so weiter. Oder aber der Tyrannei eines Stalinismus und so weiter. Andererseits die Beliebigkeit, ja, das ist ja auch ein Wort, das ist schon ein altes Wort, im Grunde ein alter Schlager, weil es die Selbstverwirklichung nämlich auch ist, obwohl sie was Wahres an sich trägt, also die Beliebigkeit, dann sind wir abgesunken in den Sumpf des Relativismus. Und dann ist jeder in seiner Beliebigkeit sich selber das höchste Ziel, ist jeder in seiner Beliebigkeit dem anderen, wie es ein französischer Philosoph sagt, ist dem anderen ein Teufel, ist dem anderen ein Feind. Das heißt, der Nächste, das ist mein Feind. Weil der meine Beliebigkeit durchkreuzen wird. Sehr oft. Und sehen Sie, auch da wird die Beliebigkeit, wenn die nicht sich öffnet, es braucht eine Spielweite, ist ja klar. Wir brauchen einen weiten Horizont. Wir müssen uns freuen am Leben und so weiter. Aber wenn diese Beliebigkeit eben nicht hineingebunden wird in die großen Ideale des Lebens, der Wahrheit, der Güte und des wahrhaft bleibend Schönen, dann ist Beliebigkeit ein Sumpf.
Vielleicht können wir zum Abschluss noch die Frau Neusel auf Sendung nehmen aus München. Ist sie zugeschaltet? Grüß Gott. Ganz kurz Ihre Frage.
Ja, ich habe jetzt keine Frage oder vielleicht auch eine Frage oder auch gleichzeitig eine Feststellung, wenn ich da jetzt heute Abend, ich danke für den wunderbaren Vortrag und für die interessanten Gespräche und mir kommt da immer ein Gedanke, ob da nicht wirklich, man das nicht nur reduzieren kann, aber einfach auf den einen Punkt in allen Bereichen, dass der Mensch einfach immer wieder sein will wie Gott. Dass es eigentlich die Erbsünde ist, die heute immer mehr zutage tritt. Ob es im biogenetischen oder ethischen Bereich ist, ob es bei der Umwelt ist, ob es in vielen Bereichen ist. Er will Gott spielen, er will es besser wissen. Das wollte ich eigentlich dazu sagen. Ja, das sind wirklich, glaube ich, die zwei Kerngeschwüre, ja, die so viel danke. Leid und Dings hervorrufen. Ja, okay, vielen ja. Dank.
Dankeschön.
Ich darf ich was sagen dazu?
Bitte schön, ja.
Sehr verehrte Zuhörerin aus München, wo ich überhaupt fast ein halbes Jahr studiert habe. Ich danke Ihnen und Sie haben sicher hier was ganz Wichtiges gesagt. Sehen Sie, es ist ja heute selten, dass einer wütend gegen Gott redet, wenn es in Zentraleuropa nicht, ob das jetzt in anderen Ländern oder in gewissen Ländern noch unter gewisser kommunistischer Herrschaft noch da ist. Bitte. Aber heute ist doch so, es gehört gar nicht zur modernen Welt, gegen Gott zu reden, sondern es ist das Gescheite, das, darf ich jetzt mal so sagen, es ist der Verdacht da, dass etwas aufgebläht ist, der Verdacht. Nämlich, man nennt sich nicht mehr gottlos oder Gott Atheist, Gottesfeind, sondern Agnostiker. Ich bin nicht gegen Gott, aber ich kann ihn nicht erkennen. Ich bin nicht so weit, ich erkenne ihn nicht, also bitte lasst mich in Ruhe damit. Auch das, es ist nicht alles falsch. Das gibt auch ehrliche Menschen, die das so sagen, und die nehme ich sehr ernst. Mit denen rede ich auch, und diese verehre ich auch, solche Menschen, um die kämpfe ich auch. Aber es gibt einen Agnostizismus, das gehört zum schönen Gerede heute. Aber auch diese Agnostiker, diese wahren oder nicht wahren Agnostiker, sind eben in Gefahr, genau das zu tun, was Sie, verehrte Frau aus München, gesagt haben. Letztlich ist der Agnostiker eben dann doch in der schweren Lage. Will er sich als Gott aufspielen? Oder aber, obwohl er sagt, der Agnostiker, ist er also klug genug und gescheit genug und hält sich doch an die großen Normen eines moralischen, verpflichtenden Lebensstils. Also da gibt es eben beides. Aber sein wollen wie Gott, das ist das innerste Wesen jeder Sünde.
Mhm.
Auch sind die Lieblosigkeit in der Ehe und was immer ist, oder die Undankbarkeit gegen die Eltern, das ist immer ein sich losreißen vor dem heiligen Antlitz Gottes, der mich durch Vater und Mutter, die mich angeschaut habe, hat, und ich will diesen Eltern, durch die Gott mir angeschaut hat, nicht mehr verehren.
Und da passt vielleicht zum Abschluss noch ein Zitat von Ihnen, wo Sie sagen, wer die Würde der Ehe ohne heilige Begeisterung an der Schönheit und Größe des Anderen, lässt sich schwer eine beständige Zukunft aufbauen. Ja. Leider sind wir mit der Zeit am Ende für diese Sendung. Das Thema geht weiter und viele Fragen müssen wir einfach verschieben und an anderer Stelle noch einmal stellen, die sich da alle noch vielleicht auftun vor uns. Aber denke ich, wichtiger ist es vielleicht am Ende, Ihnen zu danken, dass Sie hier zu Gast waren und über das Thema gesprochen haben. Und ich möchte Sie vor allem auch noch in vielen und besonderen Anliegen und Nöten der Familie um Ihren bischöflichen Segen bitten, Herr Erzbischof Rohmer.
Ja, ich danke Ihnen allen für Ihr Mitmachen. Herzlichen Dank und meine große Verehrung. Ich glaube, die Menschen sind fähig, die Familien sind fähig, eine Zukunft zu bauen. Und jetzt wollen wir bitten, durch die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, durch die Fürsprache aller Heiligen, heilige Väter und Mütter, durch heilige Kinder, segne euch und behüte euch, behüte unsere lieben Familien, die Eltern, die Kinder, die einsamen Menschen, segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank. Das war Herr Erzbischof Dr. Karl-Josef Rohmer zum Thema die Familie, Keimzelle der Gesellschaft. Vielen Dank an Sie und auf Wiederhören nach Rom.